Das OMR-Festival steht wieder vor der Tür. Anfang Mai geht's nach Hamburg. Und ich hatte das große Vergnügen, jetzt im Vorfeld wieder mal mit Philipp Westermeier einen kleinen Podcast aufzunehmen, wo ich ihn interviewen konnte rund um das Festival, aber auch weit darüber hinaus. Also wir haben eine kleine Vorschau gemacht. Was gibt es Neues bei dem Festival? Was sind auch die Highlights, die die Besucherinnen und Besucher erwarten? Welche Speaker kommen da? Auch überraschende große Namen vielleicht. Aber auch, wie ist so die Stimmung am Eventmarkt? Das fand ich besonders spannend. Da ich auf durchaus einigen Veranstaltungen bin. Also wie nimmt er das auf Besucher, aber auch auf Ausstellerseite wahr? Und dann auch noch einmal einen Ausblick gemacht, was passiert so Neues im gesamten OMR-Kosmos? Also es gibt ja weit mehr als nur das Festival. Und haben einen kleinen Rückblick gemacht, was waren so die Podcast-Highlights aus seinem Jahr? Also welche der Gäste so in den letzten 12 Monaten waren besonders? Und da noch ein bisschen Zeit war, sind wir noch ein bisschen persönlicher geworden. Ich habe ihm Fragen gestellt, ob er jetzt zum Beispiel Fashion-Influencer wird, weil wenn man so seinem LinkedIn-Feed folgt, war das eine naheliegende Frage. Aber auch, welches System bei ihm, was er so als besonders erfolgreich identifizieren würde, was er immer wiederholen könnte, wenn er jetzt neu gründen würde. Also was macht ihn besonders erfolgreich? Worauf würde er jetzt wieder setzen? Und auch, wie er Entscheidungen trifft. Das fand ich ganz spannend. Also eine Folge randvoll mit ganz vielen Einblicken in das Leben von Philipp Westermeier und vor allem auch den OMR-Kosmos. Viel Spaß damit.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
So, hi Philipp, schön wieder hier zu sein.
Ja, hi Robin, hallo.
Also in Köln sagt man, glaube ich, zweiten Mal ist Tradition, beim dritten Mal Brauchtum. Also sind wir zum dritten Mal hier Festivalvorbereitung.
Ja, Brauchtum dann, ne?
Ja, Brauchtum.
Das Festival ist ja auch ein Brauchtum.
Ja, absolut. So, wir sind circa 6 Wochen, glaube ich, jetzt vor OMR-Festival.
Ja.
Wie ist deine Stimmung? Wie schläfst du? Wie ist der Puls?
Also die ist schon ganz gut, tatsächlich. Überraschend eigentlich sogar. Weil ich hätte mir schon echt Sorgen gemacht. Wir haben auch jetzt einen großen Partner verloren über lange Jahre, jetzt mit Vodafone gearbeitet. Es wird in diesem Jahr deutlich kleiner sein. Und dann dachte man, okay, ist das jetzt der erste Indikator für weitere konjunkturbedingte vielleicht Kundenausfälle oder Kundenabsagen und so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir werden auf der Kundenseite wachsen. Und das denkt man ja eigentlich nicht, dass das sozusagen so viele Firmen sagen, okay, hey, ich habe Interesse, mich da zu zeigen, da Kunden kennenzulernen, da präsent zu sein, da irgendwie am Ende am Wachstum zu arbeiten. Und das freut mich natürlich total. Und das war aber nicht immer klar.
Okay. Wie nimmst du generell die Stimmung Eventgeschäft wahr?
Also es gibt schon so widerläufige Trends. Also alle haben natürlich so einer gewissen negativen Grundstimmung in der deutschen Wirtschaft zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob die so berechtigt ist, aber die ist irgendwie da. Mhm. Ganz vielen Firmen geht es ja doch recht gut. Klar, es gibt immer wieder große Automobilfirmen oder Zulieferfirmen, wo dann die Zahlen schlecht sind oder vergleichsweise schlecht sind vielleicht zu Vorjahren. Immer noch profitable Firmen oder sehr profitable Firmen häufig, aber auch das sieht man dann manchmal ein bisschen falsch. Dann guckt man auf den Vorjahresvergleich, da war es halt exorbitantes Jahr, sagt dann, okay, jetzt ist aber 30% weniger. Na gut, also ich meine, auf dem Niveau, wo die da unterwegs sind, teilweise ist es auch schon nach wie vor dann gut. Ne? Aber es bleibt dann eher so ein düsterer Eindruck hängen und das ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil durch die Breite der deutschen Wirtschaft, finde ich, oder ist mein Gefühl, ist es nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Das ist eine. Aber es hat halt trotzdem immer es schwingt so ein bisschen was mit. Und bei Events ganz konkret gibt es ja durchaus so jetzt nicht nur den Corona-Rebound, der jetzt schon ein paar Jahre gilt, sondern jetzt mittlerweile halt auch so ein bisschen so eine KI-Flucht. Dass Leute sagen, okay, ich bin jetzt nur am Rechner, ich bin jetzt hier nur irgendwie in KI-Themen gefangen. Ich will mich mal wieder in die echte Welt begeben. Ich will jetzt Leute treffen. Social Media ist eigentlich kaputt, da ist nur noch Müll drin, KI-generierter Müll. Ich so strebe nach einem echten Event und das kann jetzt Einbildung sein, aber es kann auch ein Grund sein, warum wir bei OMR einen Zulauf haben, aber auch, man sieht es ja auch irgendwie, Marathons sind ausverkauft, Fußballstadien sind voll, Live-Events jeglicher Art haben Rekordzahlen an verschiedensten Stellen. Das ist schon interessant.
Ja, das fängt mir jetzt gerade an. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem Sven Reinicke, der ist Professor in St. Gallen, aufgenommen. Und der sagte, so, bei Events und Messen sieht er so, die Großen gewinnen und die Kleinen und der Mittleren, die tun sich total schwer. Ja. Und man
100%ig. Das ist gut, dass du sagst. Das ist auch eine Sache, die ich auch häufig da berichten kann. Und das ist auch nicht neu. Also ich habe ja mal früher bei einem Zeitschriftenverlag gearbeitet. Da war das dann auch so, wenn dann die Zeiten ein bisschen härter wurden, dann gingen Anzeigenbudgets in dem jeweiligen Segment bei Nummer 2, 3, 4 weg. Mhm. Und dann hatten wir damals bei Gruner und Jahr, so hieß die Firma, die Brigitte oder die Gala, das waren so die großen Titel in dem Segment, die große Frauenzeitschrift, die große People-Zeitschrift, die Nummer 1 waren. Und die sind dann eher gewachsen.
Das OMR-Festival, die Gala der Digitalbranche.
Ja, oder die, weiß nicht, Automotorsport.
Schauen wir mal aufs Festival dieses Jahr. Du sagst, ihr wächst an der Ausstellerseite. Da bin ich jetzt mal direkt neugierig. Sind das dann so klassisch Digitalbranche oder ist das auch eher?
Beides. Wir haben ja mittlerweile so, sagen wir mal, viele Softwarefirmen, auch viele neue Media-Anbieter, also Firmen wie jetzt eine PayPal oder eine Netflix oder Spotify, die bis vor Jahren kein Media- oder Marketinggeschäft sozusagen gemacht haben, die das jetzt aber machen und entsprechend dann da bei uns präsent sind, aber halt auch eine HBO Max, die ganz neu reinkommt, sozusagen ihren Deutschland-Start verkündet und ne, wo alle dann nochmal vielleicht besser begreifen, okay, es gibt jetzt hier noch eine weitere spannende Streaming-Plattform, HBO Max. Und so ist es schon verschieden. Software, neue Media-Player und dann halt sozusagen Sondereffekte wie Firmen, die jetzt einfach sagen, ey, ich habe jetzt hier was Großes in Deutschland zu verkünden, was für die Zielgruppe relevant ist, von HBO Max über Porsche bis zu weiteren.
Wer sind so die spannendsten, bekanntesten Namen, die auf der Bühne sein werden?
Also gut, die bekanntesten wahrscheinlich Tom Brady, Heidi Klum, so Weltnamen, so also aus USA kommt. Spannend wahrscheinlich jetzt der Peter Steinberger, der Österreicher, der jetzt ja gerade in der AI-Welt so eine Art Tom Brady ist, also ein Superstar. oder auch der Nick Tully, der im letzten Jahr schon da war, also bei OpenAI die großen Sachen machen. Und dann geht es halt so, wir haben Minister da, wir haben CEOs da, Herr Seewing, wir haben große Startups da, Helsing-Gründer, Trade Republic-Gründer. Also es ist schon wieder, wie es bei uns üblich ist, relativ gut verteilt über die verschiedenen Branchen. Aber auch, wie jedes Jahr, ich sag's jedes Mal, klar, die großen Namen, das ist interessant, da wird auch nachgefragt, nicht nur von dir. Aber ich bin besonders stolz auf die Tiefe. 600, 700 Referentinnen, Referenten in Summe. Das musst du erstmal hinbekommen. Das ist, woanders ist das ganze Event. Bei uns sind 600, 700 Personen nur die Speaker. Also so eine Tiefe zu haben, so eine Auswahl entsprechend auch zu haben für die Besucher, sagen, okay, ich kann jetzt aus 700 Leuten mir das und das alles auswählen, selber komponieren, was ich gerne hören möchte und wann ich wo sein möchte. Das ist eigentlich die Stärke.
Ja, ich werde auch auf der Bühne sein mit einer Masterclass. Also wer Interesse hat, ist
jawohl.
Schöne Alternative zu Tom Brady.
Siehst du, ja. Und eine Ergänzung. Muss ja keine Alternative sein. Man kann ja sagen, okay, ich starte mit Robin und dann mache ich noch vielleicht einen kleinen Messebesuch an dem Stand. Dann gehe ich vielleicht irgendwie mit dem und dem Mittagessen und dann gehe ich zu Tom Brady und dann gehe ich noch dahin. Wir denken da sehr stark in Journeys. Dass halt Leute sagen, okay, ich plane meine ganz persönliche Reise und warum sollten nicht Leute, sagen wir mal, auch wegen fachlicher Inhalte vielleicht bei dir vorbeikommen, bei ganz anderen Referenten sagen, okay, da geht es um wirklich Expertenwissen. Und dann gibt es natürlich auch Inspirationsmomente und da geht man dann vielleicht eher zu Heidi Klum.
Inwieweit bist du da in die Kuratierung von dem Programm stark involviert? So letztes Jahr Nowitzki, jetzt Tom Brady, hast du dir damit irgendwie Kindheitswünsche erfüllt? Oder ist das?
Nee, also es ist ja schon so, dass wir noch guckt, was passt jetzt. Letztes Jahr war ja auch Ryan Reynolds, so die ganz große amerikanische Nummer. Nowitzki bin ich ehrlicherweise schon seit ganz vielen Jahren dran, habe ich da mal kennengelernt über einen Podcast. Da war das möglich. Du musst ja auch gucken, was ist machbar. So, ne? Und Tom Brady sind wir auch schon länger dran. Und das ist jetzt eher ein bisschen Zufall, das ist in so zwei Folgejahren jetzt zwei große amerikanische Sportlegenden. Aber das, ja, ich freue mich darüber. Kindheitswünsche, bei Dirk war das natürlich ein bisschen so, Tom Brady habe ich jetzt als Kind nicht so verfolgt, finde ich trotzdem natürlich total spannend. Aber ich mache das auch nicht alleine, schon auch ehrlicherweise nur noch in Teilen. Es gibt da ein Team bei uns und mein Kollege Torben Lux ist sozusagen, wir nennen das so Head of Programming. Also der macht wirklich jetzt über alle Bühnen hinweg so der federführend die Programmplanung. Und der guckt dann auch mit, was ist möglich, was geht. Wir würden nicht zu viel Sport, aber trotzdem natürlich so ein bisschen so inspirierende Persönlichkeiten, schon cool. Und dann aber wie passt die Mischung gut.
Und gibt auch wieder State of the German Internet.
Ja. Absolut, also da sind wir auch schon seit Monaten dran, also auch wieder mit dem Team. Am Ende wird dann mein Kollege Roland Eisenbrand, unser Chefredakteur, da maßgeblich auf der Bühne stehen. Ich bin auch noch ein bisschen dabei. Dann, ja, das ist ja auch mittlerweile Brauchtum, würdest du sagen.
Das ist definitiv. Kannst du ein bisschen spoilern? Was wird Spannendes drin sein?
Also die Frage, die ja schon noch alle haben, die wir natürlich auch irgendwie verpflichtet sind, fast schon zu beantworten, ist, wie geht man das mit KI im Marketing um? Also das ist, wir müssen aufpassen, dass nicht alles sich um KI dreht, irgendwie, weil klar, das wollen alle wissen und da ist viel Neugier und trotzdem ist es nicht alles, aber es ist natürlich auch da eine große, große Frage, wie komme ich denn jetzt in die AI-Overviews rein mit meiner Brand, mit meiner Webseite, wie auch immer, das werden wir ein bisschen erklären, wieso da der letzte Stand ist, was man da tun muss. Da spielen Reddit eine Rolle, da spielt YouTube eine Rolle, da spielen verschiedene Sachen, die überraschend sind, eine Rolle, wenn man da reinkommt. Und dann werden wir so ein bisschen auch echt wirklich starke, glaube ich, so Quick Wins haben, so immer so, wo ich der Meinung bin, hey, Ein kleiner Trick, du hörst den an, setzt ihn am nächsten Tag um. Das heißt, OMR-Ticket hat sich dann mehrfach schon allein nur wegen dem einen Trick bezahlt gemacht. Also auch vielleicht sogar ganz konkret ein, zwei Tools, die wir zeigen, wenn du irgendwas postest und dann werden automatisiert bei Instagram deine Kommentare alle beantwortet werden mit bestimmten vielleicht Möglichkeiten dabei. So kleine Sachen, okay, wow, das kann wirklich brutal helfen und ist dann sicherlich die vielleicht 1.000 Euro wert, die das, der ganze Aufwand dann kostet.
Was gibt's ansonsten Neues beim Festival? Was macht ihr dieses Jahr anders als im letzten Jahr?
Also der eine oder andere wird sicherlich feststellen, die Vodafone-Halle ist jetzt eher eine HBO Max-Bühne oder auch in Teilen Halle. Es gibt eine Purple Stage, die wir uns neu ausgedacht haben. Der Black Pass-Bereich, also das, was wir so als Premium-Ticket-Bereich haben, wird noch ein bisschen hoffentlich noch mal mehr Premium sein als im letzten Jahr. Wir versuchen halt nochmal mehr dieses Journey-artige Denken reinzubekommen, dass Leute noch früher ihre eigene persönliche Reise durch OMR durchplanen. Wir werden ein bisschen internationaler sein. Auch da setzen wir den Fokus in den nächsten Jahren, dass wir versuchen nochmal mehr auch Leute aus Holland, aus England vielleicht zu uns zu bringen. Da sieht man hoffentlich schon erste Erfolge. Und ansonsten werden wir hoffentlich genauso reibungslos funktionieren wie im letzten Jahr. Es war ja schon, wenn man guckt, die Jahre davor war es dann immer, dass nicht alles perfekt war. Hier und da war mal eine App down, hier und da war mal vielleicht eine Halle zu voll. Im letzten Jahr ist das sehr, sehr smooth durchgelaufen und wäre ich froh, wenn das wieder so klappt.
Wachst ihr auch noch auf der Besucherseite oder ist das schwer jetzt im Moment?
Aktuell ist es einfach räumlich nicht möglich. Ja, also es ist immer so, wir haben jetzt uns ausprobiert vor ein paar Jahren nach Corona, da haben wir das eine Event, wo dann so 72.000, 73.000 Menschen da waren und da war das Feedback, das ist zu voll, das ist zu viel, das geht so nicht. Und dann haben wir überlegt, was ist denn noch darstellbar, dass die Leute wirklich auch dann ihre Termine einhalten können, in die Hallen reinkommen, die sie rein möchten, dass da nicht alles so voll gestaut ist mit Menschen. Und da sind wir so eher bei 67.000, 68.000, also dann schon 5.000, 6.000 Menschen weniger. Das merkst du auf dem Gelände. Und das ist so das, was wir gerade auch wieder haben werden, denken wir. Wir hatten in den letzten Jahren immer, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Und wenn wir jetzt wachsen wollten, dann müssten wir halt irgendwie sagen, okay, eine weitere Halle gibt's nicht. Man könnte noch ein Kongresszentrum, das in der Nähe liegt, dazu nehmen. Oder man könnte noch irgendwie andere, etwas entfernter gelegene Gebäudeteile dazu nehmen. Oder Venues in Hamburg. Das Problem ist halt nur, das ist halt sprungfix. Ja, du kannst ja da nicht so sagen, okay, jetzt schaffe ich dieses Jahr irgendwie mit dem neuen Ticketpreis und so schaffe ich jetzt irgendwie 69.800. Dann ist es ein bisschen zu wenig. Wenn du nochmal 3.000, 4.000, 5.000 Mann Location dazu nimmst, dann musst du die auch voll werden. Du müsstest jetzt auf einen Sprung um 5.000 wachsen und dich das auch trauen und das auch wollen. Und da haben wir gesagt, das trauen wir uns nicht, das wollen wir nicht jetzt probieren. Ginge vielleicht, aber wir haben jetzt da gerade sehr viel Erfahrung und auch wirklich jetzt ein bisschen, das schlägt sich ja auch natürlich in Einsparungen nieder, dass wir wissen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Und das wollen wir jetzt einmal nochmal auch nutzen und genießen. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir nochmal wachsen. Jetzt gerade mit dem Internationalisierungsziel kann das schon sinnvoll sein, in einem Jahr oder zwei oder drei zu sagen, okay, wir nehmen nochmal das CCH, Kongresszentrum mit dazu und dann sind wir auf einen Schlag dann 5.000, 6.000 oder mehr.
Okay. Warum Internationalisierung? Reicht Deutschland nicht?
Ich glaube, das ist schon einfach so, dass wir diese Themen mittlerweile so machen, dass auch in diesen Ländern dafür einfach Interesse da ist und es auch keine Events gibt, die es so befriedigen. Haben wir uns angeguckt, selbst in London nicht, in Amsterdam auch nicht. Und das ist ja teilweise 45 Minuten entfernt. Also ist jetzt gar nicht die Frage, reicht Deutschland nicht? Also aktuell reicht es ja sogar von den Leuten, aber wir wollen einfach unser Produkt dort auch anbieten oder zeigen, wenn man schon sieht, dass es das da nicht gibt und dann mal gucken, wozu das führt. Also ich habe jetzt auch keinen Masterplan, wo ich sage, und dann will ich die Welt und dann will ich noch 10 weitere Länder. Und wir haben einfach gemerkt, guck mal, es ist teilweise leichter aus Amsterdam zu uns zu kommen, als aus Zürich. Der Flug ist kürzer, deutlich kürzer und auch günstiger. Die Leute kennen uns gar nicht, das ist doch eigentlich schade. Aber lass das mal angehen.
Okay, spannend. Was gibt es sonst im OMR-Kosmos Neues? Also passiert ja auch drumherum, das Festival ist ja so, und dein Podcast sind ja so die, sag ich mal, bekannten Dinger im Schaufenster, aber es passiert ja im Hintergrund wahnsinnig viel,
was ihr da noch macht. Also unsere Software-Bewertungsplattform wächst immer weiter, jetzt auch gerade in AI-Zeiten. Ist ja ein Trick auch bei AI-Overviews gefunden zu werden, ist, du musst halt in so Listicles, in Listen irgendwie auftauchen, also sowas wie Reviews dafür halt prädestiniert, das hilft uns sehr stark, auch Kunden für OMR-Reviews zu finden, Softwarefirmen, die sich dort listen lassen möchten. das entwickelt sich ganz gut. Dann, klar, wir machen jetzt seit einiger Zeit immer wieder Dokus, also produzieren Filme, da kommt vielleicht demnächst wieder was Neues. Oder es kommt auf jeden Fall was Neues, mal gucken, wie viel dann, also ein, zwei Filme, wir haben uns da vorgenommen. Wir starten jetzt, oder testen gerade, werden jetzt starten, die Tests waren ganz vielversprechend, den Bereich Executive Search, also wirklich Personalvermittlung, Personalbesetzung. Das ist ein neuer kleiner Bereich, können wir uns vorstellen. Und da haben wir jetzt ein bisschen rumprobiert, erste Mandate erfüllt. Mhm. Und das werden wir jetzt ein bisschen weitermachen. Was ist noch so? Klar, Education geht so weiter, Podcast, auch immer wieder neue Formate. Also es ist schon ein bunter Strauß jetzt, aber natürlich nicht von heute auf morgen das ganz, ganz große. Und ich will nicht ausschließen, dass da nochmal was kommt. Aber das sind so die aktuellen Baustellen.
Also willst du auch nicht spoilern, was kommen könnte?
Was, ja, also das sind, ich habe jetzt nichts in der Pipeline, wo ich sage, da ist jetzt noch ein oder zwei Gespräche zu führen, dann kommt was richtig Großes. Also ich meine, wenn du so einen neuen Bereich Direct Search aufmachst, dann gehst du da schon gegen wirklich große Namen. Du sagst, ey, vielleicht nicht mehr nur bei Egon Zehnder anrufen, sondern auch bei uns. Das ist ja schon, wenn du das dann auch gut machen willst, brauchst du die richtigen Leute, dann musst du das auch richtig aufstellen. Also es ist schon Arbeit. Also so eine Executive Search-Bude, die ist jetzt ja auch kein weiß ich nicht, kein Jugendzeltlager. Das ist schon ein ernsthaftes Business. Und wenn wir da jetzt irgendwie mitspielen wollen, dann ist das schon Arbeit. Also das ist schon wahrscheinlich jetzt nach außen hin ist nicht so wahnsinnig fancy, aber es ist schon für uns relevanter.
Mhm. Inwieweit bist du dann auch involviert? Also wie stark hilft
da am meisten? Da über die neuen Sachen schon am meisten. Also irgendwer muss dann auch sagen, wir machen das jetzt und sich das irgendwie auch ausdenken oder vielleicht so sagen, okay, das könnte zu uns passen, das ist dann schon auch mein Job in Teilen. Wenn es dann einmal läuft, dann machen das halt meistens Kollegen. Also beim Festival auch. Da bin ich bei ein paar Fragen, meistens bei den Problemen involviert. aber natürlich gibt es da jetzt viele, viele Leute, die das auch eigentlich operativ besser können, viel tiefer drin sind. Ja.
Mhm. Thema Namen und Gäste. So, du hattest jetzt vor kurzem, fand ich super beeindruckend, in der Playlist taucht auf einmal auf Satya Nadella bei mir und dachte so, wow, also weiter oben im Regal ist, glaube ich, kaum noch irgendwie was. Aber mal so Recap, irgendwie letzte 12 Monate, wenn du drüber nachdenkst, was sind so Namen, die total überraschend vielleicht auch waren vom Podcast her, wo du gesagt hast, wow, das war richtig stark?
Die tatsächlich, wir sprechen jetzt ja hier irgendwie Mitte März, da gibt es eine Folge mit dem Peter Haaf.
Mhm.
Der hat irgendwie eine der erfolgreichsten deutschen Dynastien mehr oder weniger erschaffen, die Reimann-Familie, zu einer der reichsten deutschen Familien gemacht, angefangen mit Calgon, Calgonit, dann mit Coty, später mit Dr. Pepper in den USA, Krispy Kreme, was der da alles gemacht hat, Kaffeemarken, Jacobs und so weiter. Also ein Multimilliarden-Imperium erschaffen. In der Generation von Peter Haaf, der ist jetzt so um die 80, eigentlich nur übertroffen von den SAP-Leuten. Ansonsten hat niemand so viel Wert generiert wie der und der ist dazu noch Gründer von der DKMS, einer Krebshilfsorganisation, wenn man so möchte. 1200 Mitarbeiter mittlerweile weltweit aktiv. Der Typ ist einfach der krasseste Macher und hat das mir wahnsinnig nett erzählt, aber sich in seiner Villa am Comer See, das ist einfach so das Gesamtpackage. Man hört das ein bisschen raus, auch im Podcast, glaube ich, ist einfach wirklich crazy. Die Folge kann ich empfehlen. Dann hat mich Kurt Zech beeindruckt, auch so eine ältere Legende, Bauunternehmer, aber auch Multi-Hotelier. Also im Moment habe ich so viel Spaß mit den Leuten, die jetzt vielleicht so 65 plus sind und ihr Berufsleben schon, sagen wir mal, nicht hinter sich haben. Die hören dann meistens nie so richtig ganz auf, aber schon extrem viel erzählen können. Das sind ja so zwei Folgen, wo ich weiß, die waren wirklich besonders. Überlegen, was denn so von jüngeren Folgen. Ich kann ja mal hier heute mal live hier durchgucken. Also ich meine, ich bin auf jede Folge stolz. Auch einen Lab Coffee müssen wir machen. Ne?
Lab Coffee fand ich super spannend.
Da kommt so ein Libanese nach Deutschland, baut mal so eine
mit deutschem Namen.
Genau. Heißt, aber ist gar kein Deutscher.
Ja.
Dann baut das hier hin. Also auch das ist natürlich für uns sozusagen Brot und Butter. Wenn sowas Neues hochgeht in Deutschland, wo alle sagen, was ist denn da los, dann brauchen wir das. Ne? Ich hatte dann gut, Nadella, also Microsoft, klar, das ist da jetzt keine ganz neue Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass der Nadella mir dann da jetzt auf einmal Sachen erzählt, die noch nie irgendwo erzählt wurden. Ich war ein bisschen enttäuscht, das wurde relativ wenig vergleichsweise gehört. 150.000 vielleicht. Jochen Wegner, Zeit-Chefredakteur und aber auch wirklich von Kindesbein an KI-Nerd. Mhm. Witzig, hätte man nicht so gedacht. Also dann hat hier Tim Höttges, Telekom-CEO, eine Monsterfolge.
Ja.
Dann haben wir so eine Karnevalsfolge gehabt mit so einem jüngeren Unternehmer, dem Herrn Geiser, dem Cousin von Robert Geis, der ist so ein Deitas, der erfolgreiche Karnevalsunternehmer in Köln.
Als Kölner kennt man Deitas. Also es ist auch direkt gegenüber von einem Büro ein Riesenstore. Das ist Wahnsinn.
Wir sind das Jahr gestartet mit dem Gründer von Neura, also Robotik ist ja so ein heißes Thema, David Rege, auch Wahnsinnsgeschichte. 10 Geschwister, Hauptschüler, macht er so ein Milliardending da im Robotikbereich, denkt man auch nicht. Also so ist das schon. Jetzt habe ich ein paar gedroppt. Ich glaube, ich bin wirklich für jetzt das erste Quartal hatten wir, glaube ich, extrem viel Qualität dabei.
Ja. Also Kurzhech war auch, den Namen hatte ich vorher noch nie gehört und dann da reingehört und dachte, boah, Wahnsinn. Ja. Also das ist eine geile Geschichte einfach, was der aufgebaut hat.
Macher, ja.
Ja, total. Also auch, ja, extrem mutig, fand ich extrem gut. Peter Haaf bin ich tatsächlich, weil wir vor Ewigkeiten halt eben auch schon für die DKMS gearbeitet haben. Da habe ich zum ersten Mal den Namen gehört und so ein bisschen die Historie mal auch, weil der auch nur im Hintergrund war. Das finde ich auch spannend, solche Leute dann mal auch ein bisschen ins Rampenlicht zu ziehen.
Ja, absolut. Also das ist die Folge schon Hammer.
Ja. So, und jetzt kurz vorm Festival, wie ist jetzt bei dir so das Arbeitspensum?
Also noch geht's. Also ich glaube, bis Ostern wird es noch relativ normal sein und dann wahrscheinlich ein bisschen zunehmen. Aber so, wir haben mittlerweile so viel auch Strukturen, Erfahrung, Team, dass ich jetzt hoffentlich einigermaßen gut in die Osterferien komme.
Okay, so sehr beruhigend. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt mit all dem Wissen, was du hast, aber du hast jetzt nicht so eine Riesenfirma aufgebaut, so einen Riesenladen, großes Festival etc. So mit dem ganzen Wissen, was du aufgebaut hast, wie würdest du anfangen? Was ist so der Faktor, wo du sagst, da bin ich besonders gut drin, damit wäre ich eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer wieder erfolgreich, wenn du jetzt wieder was gründen würdest?
Ich glaube, irgendwas, wo Content eine Rolle spielt. Ja? Also ich bin jetzt schon, also das meiste, was ich jetzt hier bei OMR erlebt habe oder auch, sagen wir mal, die Sachen, die wir hier so jetzt aufgebaut haben, die sind irgendwie contentbasiert. Ja? Und das ist halt mein Ding. Ich bin jetzt kein guter Entwickler, ich bin jetzt kein überragender Logistiker oder jetzt Analyst in dem Sinne, sondern mein Edge wahrscheinlich ist Inhalte. Also zu überlegen, wie erzeugt man spannende Inhalte? Was sind gerade relevante Inhalte? Wie vertreibt man die? Wie bekommt man da auch irgendwie das so hin, dass Leute das sehen? Und das würde ich heute wieder irgendwie auf eine Art und Weise suchen. Und dann ist es halt mittlerweile ja so, dadurch, dass halt Content mittlerweile so allgegenwärtig ist und auch so verschiedene Geschäftsmodellen halt drinsteckt, dass man vielleicht gar nicht mehr jetzt eine Zeitschrift oder irgendwie eine Webseite dafür braucht, sondern du kannst ja Content über verschiedenste Arten heute denken. Und vielleicht würde ich mir im Zweifel irgendwie gucken, okay, ich mache jetzt ein Restaurant auf, aber inszeniere das halt inhaltlich so in Social Media vielleicht und eine Restaurantkette oder was dann später. Und versuche halt eher Geschäftsmodelle zu finden, die ich einigermaßen greifen kann, aber die man mit Content besonders aufladen kann. Also jetzt bin ich natürlich in der dankbaren Lage, dass wir jetzt mit dem Festival, das ist halt Inhalt pur oder Podcast oder so, auch Reviews, da geht es ja am Ende nur um Inhalte und um Content. Aber man kann auch mit Content heutzutage, glaube ich, weil das ja auch da sehr umkämpft ist zum Teil, kann man andere Geschäftsmodelle damit einfach stärken. Und ich glaube, wenn du halt, selbst wenn du heute einen neuen Carglass-Laden aufmachst und machst es halt ein bisschen anders auf der inhaltlichen Seite, in Social Media, vor Ort, kannst du selbst da dir über Content ein Edge erarbeiten. Das war vor ein paar Jahren nicht so, weil das hätte ja keiner mitbekommen. Das wäre jetzt auch irgendwie nicht groß gedankt worden. Aber ich glaube, du kannst heute, also erfolgreiche Restaurantketten, da ist immer eine Content-Geschichte, die dazugehört. Also so ein bisschen das Red Bull-Modell irgendwo auch. Ne? Zu gucken, wo gibt es halt ein relativ commodity-artiges Business, das man durch Content, so wie es halt Red Bull natürlich in Perfektion schon vor Jahren gemacht hat, hochziehen kann. Das würde mich immer faszinieren, also zu gucken. Aber ich bin halt Inhaltetyp.
Deswegen auch jetzt der Ausflug in Richtung Fashion-Influencer.
Das ist eher opportunistisch. Ja, ich bin Boss-Fan und als dein Boss sagte, Mensch, du sprichst deine Zielgruppe an und bist da ständig auf irgendwelchen LinkedIn-Fotos mit viel Reichweite oder auf irgendwelchen Instagram-Fotos oder in irgendwelchen YouTube-Videos drin, zieh doch mal Boss-Sachen an. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich gerne.
Ja, könnte einen schlimmer treffen. Ich hätte dann mich gefragt, warum tut er sich eigentlich dieses Festival noch an, diesen riesen Stress, wenn er doch eigentlich so mit Beckham und Caro Dauer abhängen könnte und damit sein Geld verdienen könnte.
Naja, so ist es ja leider nicht. Also ich mit Boss, das ist eine ziemlich besondere Sache. Sonst bin ich jetzt nicht der klassische Fashion-Influencer, möchte ich ja nicht sein. das ist ein anderes Business und auch, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man das denkt. und man kann da vielleicht nicht ganz so gut da alt werden. Und deswegen mache ich es gerne, aber ich finde schon auch so was eigenes Bauen jetzt abseits von seinem Körper und seinem optischen Profil ist schon auch reizvoll. Ja.
Würdest du mit dem Wissen von heute oder wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh, Philipp sagt auf jeden Fall irgendwas mit Content, würdest du auch wieder in das Event-Business gehen?
Ja, ja? Das würde ich schon auch, also jetzt nicht nur und sagen, das muss jetzt wieder so sein, aber das ist schon contentnah häufig, sehr contentnah, je nachdem, wie man es dann interpretiert, Event-Business, da gibt es ja auch von bis, ich meine auch Restaurant ist Event-Business. Aber ich finde, Event-Business, habe ich ja gerade schon erzählt, hat jetzt irgendwie so ein bisschen so das Anti-KI, die KI gegen der Gegentrend. Und da gibt es, glaube ich, einen großen Appetit drauf, auf verschiedenes, auch bei Investoren auf einmal. Ne? Also es war ja über Jahre, war jetzt Event-Business unattraktiv. Jetzt sagen alle, Event-Business ist ganz interessant, das ist ja sogar KI-sicher, da kann ja die KI nicht alles kaputt machen. Also ich würde mir da, also wenn es da gute, und da gibt es gute Konzepte, also ich meine, was die Hyrox-Jungs abziehen, ne?
Wahnsinn.
Verrückt, da und da gibt es ein paar Sachen, wo ich denke, ob es ein Sport-Event sind oder auch andere, da hätte ich auch Spaß dran. Ne?
Und du hast jetzt vorhin gesagt, wenn ihr neue Sachen auf die Straße bringt, also sowas wie halt eben jetzt, dass ihr, sag ich mal, in das Personalvermittlungsgeschäft und mit reingeht, die Entscheidungen triffst du dann schon mit. Wie gehst du bei großen Entscheidungen vor? Also wie wälzt du die länger oder bist du da sehr schnell im Entscheiden?
Nee, schon, man denkt schon viel drüber nach und trägst mal so eine Weile mit sich rum, fragt mal Leute, mal ein bisschen direkter, also im internen Kreis natürlich sehr direkt, sag mal, hey, hier, das, was hältst du davon? Mal so vielleicht irgendwie Umfeld, dass man Leute, die irgendwo drin sind, mal einfach so ganz belanglos nach irgendwelchen Sachen fragt, die einem dann aber wieder so ein Gefühl geben von Leuten, die jetzt in diesen Feldern viel mehr Kompetenz haben als ich aktuell. Und am Ende bin ich dann schon damit auch auf Ausprobieren. Ausprobieren hat auch einen hohen Wert und Sachen testen. Und jetzt bei Executive Search haben wir jetzt wirklich ohne, dass wir jetzt jemanden eingestellt hätten, habe ich einfach im Podcast die Anzeige quasi eingesprochen, die Möglichkeit erwähnt, dass wir jetzt auch Personal suchen und angeboten, das einfach mal zu testen. Und dann haben uns 10, 15 Firmen kontaktiert. Dann habe ich selber halt gesagt, okay, jetzt das und das suchen die, jetzt gehe ich mal hin und guck mal, ob ich denen helfen kann. Und dann habe ich ja da sozusagen nach der klassischen Arbeit ein bisschen Intros gemacht und da verknüpft und so. Und man das immer so kennengelernt. Und dann habe ich mir Hilfe geholt, als ich gesehen habe, okay, das schaffe ich jetzt alles nicht, aber so und so müsste es gehen. Ja, und dann habe ich jetzt gesehen, okay, jetzt haben wir da die ersten Erfolge und jetzt lass uns doch mal jemanden dafür dann dauerhaft einstellen und so ist das.
Gehst du da sehr zahlenbasiert vor oder ist das klingt jetzt so ein bisschen nach
schon.
So
also mit Leuten quatschen? Bierdeckel.
Okay.
Also was, Bierdeckel mit Zahlen drauf. Ne? Also ich würde schon jetzt irgendwie sagen, man muss sich einmal überlegen, was ist denn da jetzt ein Umsatz Potenzial und was für Kosten hat man wohl so, dass man das einmal so überschlägt. Also alles andere ist ja super naiv und auch finde ich dann manchmal ein bisschen dumm. Also sich jetzt irgendwie nicht zu fragen mit einer Idee, wie groß kann denn die werden oder was ist wohl realistisch und was ist greifbar oder was ist auch maximal möglich, das einmal zu durchdenken und dann auch immer so ein bisschen Kosten, vielleicht noch so ein bisschen so Unit Economics einmal durchzugehen. Wichtigste Kostenposition jeweils das schon, aber das ist dann auch eigentlich am Ende auch, dann testen wir.
Und dann auf kleiner Flamme testen und dann gucken, ob man skalieren kann. Ja. Also war bei Reviews, glaube ich, vom Vorgehen her, dann auch in der Corona-Zeit ähnlich.
Da haben wir uns ein bisschen verschätzt tatsächlich. Das hat länger gedauert, das war deutlich teurer, als wir dachten. Okay. Aber eigentlich schon, ja.
Ist Reviews so ein Beispiel, wo man sagt, sah irgendwie anfangs wirklich schlecht aus, aber jetzt ist das irgendwie so ein, das wird so ein Homerun?
Also so schlecht sah es, wobei es gab schon mal, also während der Corona-Zeit, als es losging, ging es sehr erfolgreich los, aber es war total vielversprechend, dann kam so ein bisschen die Mühe der Ebene, so das Jahr dann, vielleicht das Jahr 2, 3, da war nicht so ganz klar, wie groß ist der Markt, was kann man da machen und dann haben wir uns im vierten Jahr dann vielleicht so ein bisschen den Durchbruch nochmal das Team verändert. Und jetzt ist es halt, sagen wir mal, ein funktionierender Marktplatz. Und das dann schon immer, wenn du einen funktionierenden Marktplatz hast, ist schon viel erreicht. Da sind wir jetzt angekommen.
Ja, und ich glaube, die aktuelle Entwicklung so im Bereich Search spielt euch da voll in die Karten, wo du halt eben auch sagtest, so dieses Thema, die Rankings-Übersichtsplattform.
War natürlich null klar. Ne? Das hat niemand hat das geahnt. Das ist jetzt irgendwie ein Glücksfall, dass das halt aktuell so ist. Das muss ja nicht so bleiben. Ne?
Ja. Und Du hast mal irgendwann, das ist bei mir hängen geblieben, Thema Management bei Walking Around hast du es, glaube ich, mal betitelt. Machst du das nach wie vor noch?
Ja, auf jeden Fall.
So einfach.
Also jetzt, genau, ich komme in die Firma, habe dann meine zwei, drei festen Termine so hier und da, auch mal am Tag, was halt so im Kalender steht. Aber bin dann auch dazwischen viel hier auch mal natürlich dann stundenlang, dass ich bewusst auch keinen Termin habe. Und dann, ja, werde ich angesprochen. Aber häufig ist es so, ich brauche nur irgendwie auf dem Flur ein paar Meter machen, kommt jemand, sagt, Mensch, hier, ich gehe wo in den Raum rein und dann erzählen mir Leute so, was da gerade los ist. Und dann kommen wir ins Gespräch oder ich habe auch eine Sache, die ich mir mal aufgeschrieben hatte, die ich interessant fand, gehe dann zu demjenigen hin und sage, sag mal, ich habe vor ein paar Tagen das und das gesehen, wie fällt denn das? Dann kommen wir ins Gespräch. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich da jetzt nicht auch mal selber mal vorbeikomme und einfach nur eine Idee ablade oder einfach mal eine Frage stelle. Und dann, sondern mal ist es halt auch noch weniger, als ich einfach nur da bin und dann sagen Leute, ja, jetzt wo ich dich hier gerade sehe, das und das.
Ja, kenne ich aus eigener Erfahrung. Viel kleinere Skalierung als bei euch, aber es ist tatsächlich so dieses Präsentsein und einfach greifbar sein und da entsteht unfassbar viel.
Absolut. Deswegen bin ich auch Verfechter von Präsenz. Also wir haben jetzt keine harte Ansage bei uns, aber ich finde es schon gut, wenn Leute überwiegend bei uns im Büro sind. Ja.
Und ich verfolge jetzt eigentlich, was du machst mit OMR schon seit Ewigkeiten. Bei der zweiten Veranstaltung war ich da. Ich hatte es schon mal erzählt, da kam noch von philipp.westermeier@gmail.com oder irgendwie sowas, kamen dann irgendwie noch die Mails.
Ja, so war das.
Da hat sich ein bisschen was getan seitdem. Wenn du jetzt so zurückschaust, so ein bisschen auf, ja, Lebenswerk ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so mit welchen Emotionen schaust du eigentlich auf das drauf, was da entstanden ist? Inwieweit zoomst du da auch manchmal raus und guckst da zurück?
Es ist total schwer, das gut zu machen, weil ich stecke ja so tief drin und ich kann mir, ja, man kann sich selber nur schwer von außen sehen und das sich auch vorstellen. Ne? Mal, klar, ist es dann schon so, dass ich da auch mich freue oder auch ein bisschen überrascht bin, wenn ich irgendwo bin und dann sagt jemand, ey, hier, wow, krass, kann ich ein Foto machen und so, dann denke ich mir, ja, klar, gerne. Denn das ist dann, dann merkt man, das hat für die eine Bedeutung oder so. Oder mir schreiben auch Leute, das ist dann immer besonders auch für mich schön zu hören, wenn sie sagen, ey, ich habe jetzt so viel Podcast gehört bei dir, ich habe jetzt auch gegründet wegen dir oder ich habe jetzt irgendwie jetzt mir auch irgendwas getraut zu machen, inspiriert vom Podcast oder ich habe was gelernt beim Festival, bei unseren Seminaren gibt es auch Leute, die sagen, ey, was ich da mitgenommen habe, jetzt bin ich irgendwie teilweise Millionär geworden mit dem Kram, den ihr mir vermittelt habt. Gibt es wirklich einige Fälle. Das ist schon cool zu sehen. Aber bei mir ist es ja auch vor allen Dingen so, ich lebe ja auch jetzt mit dem Podcast ein Leben, wo ich ganz oft halt diese Peter Haafs und Kurt Zechs der Welt treffe. Und da ging es ja alles noch sehr, sehr klein hier. Und das hält ich dann auch schön am Boden.
Ja, ist ein anderer. Reinhold Wirth fällt mir auch noch ein, ja, in der Geschichte. Genau. Ist schon ein bisschen länger her, ja, jetzt, aber Wahnsinn. Weil es
ist, wenn man dann da guckt, was der so gemacht hat und wo der wahrscheinlich schon mit irgendwie Mitte 40 stand. Ja, da würde ich sagen, bin ich ja noch ein Schuljunge.
Aber hast du da noch so den Ehrgeiz noch richtig, richtig viel größer oder sagst du, oh, eigentlich reicht auch schon?
Ich habe jetzt irgendwie keinen richtigen Ehrgeiz nach auf eine bestimmte Größe, sondern ich baue das sehr gerne. Also jetzt sozusagen diese Situation zu haben, dass man hier relativ frei und unabhängig weiter bauen kann an dem Ökosystem, so ein bisschen so wie so die Kollegen in Hamburg vom Miniatur Wunderland. Geil. Wir bauen immer noch ein neues Land dazu, wo man dann die Eisenbahn durchfahren lassen kann. Und das ist bei uns halt auch so. Ich baue dann halt nochmal jetzt vielleicht dieses dazu oder jenes, was ich dann gerade passend finde. Und das macht mir halt Spaß.
Ich finde den Miniatur Wunderland-Vergleich gerade richtig schön. Das passt, glaube ich, ganz gut. So, Festival in 6 Wochen oder also Anfang 1. Maiwoche geht's ab nach Hamburg. Was müssen die Leute noch wissen? Gibt es noch Tickets?
Es gibt noch Tickets, natürlich. Und ja, also wer jetzt hier zuhört, sage ich immer ganz gerne und sagt, oh, ich würde ja gerne kommen, aber ich kann es mir wirklich gar nicht leisten. Ich bin zwischen 2 Jobs. Auch immer das Angebot, ich schreibe mir, philipp@omr.com, dann schaue ich nochmal, ob wir das machen können. Wir wollen möglichst viele Leute dabei haben. Wir geben uns so viel Mühe, wir glauben, da wirklich ein Top-Produkt hinzustellen. Und deswegen, also meldet euch da gerne. Und wenn ihr kommt, bitte vorab einmal planen. Das ist schon so, dass viele Leute einfach deutlich mehr Wert aus den Tagen für sich raus generieren, wenn sie sich genau überlegen, okay, was bringt mich jetzt weiter, was kann ich mir angucken, was ist wo, wann lasse ich mir bewusst mal Zeit, mich treiben zu lassen. Aber wenn man jetzt nur kommt und hat gar keine richtige Vorarbeit gemacht, dann ist es halt häufig ein bisschen überfordernd. Dann steht man da und dann ist es halt ein großes Messegelände mit ganz vielen Möglichkeiten und vielen Leuten, vielen Bühnen und dann denkt man sich, okay, oh, krass, das ist ja schon auch hoffentlich eine gute Stimmung und so. Aber man findet dann vielleicht gar nicht genau das, was man eigentlich gebrauchen kann. Das wäre fast ein bisschen schade.
Sehr schöner Punkt. Also wir sind auch von Morfire als Aussteller mit dabei. Ich mache eine Masterclass zu AI und B2B-Marketing-Kombination. Also wer das spannend findet, auf jeden Fall dann da vorbeischauen.
Sehr gut, freue ich mich.
Und ansonsten, ja, freue ich mich über jeden, der dann bei uns vorbeischaut. Und in erster Linie freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Philipp.
Sehr, sehr gerne. Und genau, also insofern, wir sehen uns dann alle. Robin und mich auch. Wir haben da beide, am Ende springt man da rum und trifft Leute, macht seinen Content, versucht Leute weiterzubringen, zu treffen, zu connecten. Also geht's uns ähnlich und join us.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke, ciao.
Ciao, ciao.